Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem David Scherrer. Er ist Kopf der Agentur Rott. Viel mehr, unter anderem von der BAG-Kampagne gegen Covid. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Mein heutiger Gast, also der David Scherrer, er hat sich profiliert in der Öffentlichkeit. Operation Libero, ein Stichwort. Schauspielhaus hat er sich auch eingebracht. Aber dann vor allem jetzt bei der BAG-Kampagne gegen Covid. Danke vielmals, dass du gekommen bist, David. Wer bist du?
Ich bin ein Kampagnenmensch und ich finde, ich bin jemand, der nach 20 Jahren immer noch das Gefühl hat, er hat den richtigen Beruf gewählt. Ich finde, ich habe den lässigsten Beruf auf der Welt.
Also ist ein Kampagnenmensch. Also ich habe mal gelesen, du sagst irgendwie an der Schnittstelle zwischen Werbung und Kommunikation. Ich habe nicht begriffen, weil Kommunikation, so wie du es verstehst oder wie man es versteht, ist auch Werbung.
Ist auch Werbung. Aber ich glaube, früher hat man die klassische Unterscheidung gemacht. Also die Leute, die TV-Spots machen, Anzeigen etc. Und die Leute, die versuchen, so eine Medienwirkung herzustellen. Und ich versuche, so beides abzudecken.
Gut. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Ich habe dich gefragt, was bist du für eine Person? Kannst du noch ein bisschen persönlicher werden?
Ich glaube, ich bin jemand, der nachdenklich ist, eher introvertiert.
Was?
Ja, glaube ich schon. Also ich fühle mich...
In deinem Beruf ist das nicht gerade berufsschädigend?
Vielleicht ist das genau ein Vorteil, dass man sich in der zweiten oder dritten Reihe sogar ziemlich wohl fühlt.
Du bist nicht in der zweiten und dritten Reihe, aber das werden wir noch im Detail besprechen. Weiter, also. Weiter, was bist du sonst noch? Also ist das ein Teil von deinem Image, den du verbreitest? Ich bin zurückhaltend und so.
Nein, ich bin wirklich jemand, der zurückhaltend ist. Ich finde es immer einfacher, also andere Leute zu beraten, wie sie es in der Öffentlichkeit machen, wie selber in der Öffentlichkeit stehen. Also, und jetzt durch die Corona-Kampagne sind wir natürlich so zu einer Exponierung gekommen, wo man natürlich auch darüber Rechenschaft abliefern muss, was man macht, was man nicht gemacht hat. Und das ist ja richtig so.
Ist genau, das machen wir in dieser Sendung, aber ich möchte noch gerne etwas wissen. Offenbar, also ich vermute das, du kommst glaube ich aus Basel, oder?
Ich bin Basler, gebürtiger Basler.
Klar. Aber der Unterschied ist ja der. Was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen einem typischen Basler und einem typischen Zürcher?
Das weiss ich nicht, ob es den gibt. Ich stelle immer wieder fest, dass es so ein Ressentiments gibt, vor allem von Basler innen gegenüber Zürich. Ich empfinde die überhaupt nicht so. Mhm. Ich finde beide Städte lebenswert, so wie sie sind. Und ich bin überzeugter Wahlzürcher.
Okay, also ich würde es so definieren, in Basel kommt es darauf an, ob man Basler ist, in Zürich kommt es darauf an, dass man gut ist.
Ja, so würde ich das auch sehen.
Und damit hast du als Basler in Zürich mehr Chancen, mehr Succes, als es in Zürich hat in Basel, oder?
Ja, und ich glaube, ich hätte eine Agentur nur in Zürich mitgründet und nicht in Basel.
Warum? Früher hat es ja mal Tradition gegeben. GGK, ja, die ganz grosse, legendäre Schweizer Werbeagentur, ist ja in Basel gegründet worden.
Absolut. Und später dann auch Weber Hodel Schmid im Übrigen. Das hat eine grosse Tradition. Aber das sind so ganz eigene Agenturen gewesen. Sie sind auch allein gewesen. Und ich würde mich nicht als so genial empfinden, dass ich da die Strahlkraft habe. Oder es kommt ja immer darauf an, die richtigen Leute anzuziehen. Und ich glaube, das ist in Zürich einfacher.
Aha, gut. Also, grösserer Pool, den du da zur Verfügung hast. Was ist eigentlich dein Berufswunsch gewesen? Du bist ja, glaube ich, mal in die Kunstgewerbeschule gegangen.
Ja, genau. Ich habe das erfolgreich abgebrochen, würde ich sagen.
Aha, erfolgreich abgebrochen.
Ja, ich bin immer gut genug gewesen, um die Aufnahmeprüfungen zu bestehen. Aber so im Vergleich zu den anderen habe ich dann gefunden, limitiertes Talent. Aber ich glaube, das war so ein früher Wunsch gewesen. So die Welt von der Werbung hat mich immer fasziniert. Also die GGK Basel ist sicher mitschuldig daran, dass mich das Projekt, mhm, das war eine wahnsinnig aufregende Zeit gewesen. Die haben international stilprägende Sachen gemacht, die man auch wahrgenommen hat und mich das unglaublich fasziniert. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, zum Werbung oder Kommunikation machen, muss man Grafiker sein. Texter habe ich nicht gewusst, wie man das wird. Und so bin ich dann reingeschlittert.
Eben genau, weil man nicht gewusst hat, wie man das wird, ist es einfach geworden.
Genau.
Okay, aber ist der Berufswunsch von Anfang an Werber zu sein?
Ja, relativ.
Oder hast du höhere Ambitionen? Gut, früher muss man sagen, Werber war nur ein wichtiger Beruf gewesen. Man hat grosse Namen gehabt. Strippmatter, Reini Weber hast du vorher erwähnt, Freddy Goliot, Jost Wirth, Jean-Étienne Abbey, Rémi von Matt, Jean-René von Matt und so weiter und so fort. Heute ist das alles ein bisschen mehr down to earth. Und du bist einer der wenigen, wo man überhaupt annäherndsweise noch kennt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen fragmentiert, würde ich sagen. Also wahrscheinlich sind soziale Medien auch mit Schuld dran, oder dass sich das Ganze so ein bisschen aufgesplittert hat. Auch der Kommunikationsbegriff ist unglaublich breit geworden, das ist sicher nicht mehr vergleichbar. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist eine aufregende Zeit, um diesen Beruf zu machen, weil es im Eilzugtempo kommen neue Phänomene, wo man sich darüber auseinandersetzen muss, und das finde ich etwas sehr...
Und im Nachhinein ist nie bedauert, dass du nicht mehr in die Schule gegangen bist?
Nein.
Nicht. Hast du das Gefühl, dort hast du nicht viel verpasst?
Nein, doch, das glaube ich schon. Also ich hätte jetzt noch gerne studiert, muss ich sagen.
Aber warum hast du es nicht gemacht?
Ja, ich bin früher Vater geworden. Das ist sicher ein Grund.
Was ist denn da passiert?
Mit 23.
Nein.
Ich habe mich verliebt. Und,
das kann man ja machen, ohne dass man Vater wird.
Und dann haben wir eine Familie gegründet. Für mich hat das total gestimmt. Ich habe mir das auch zugetraut. So ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn.
Ja.
Und ich habe das lässig gefunden. Aber es hat auch bedeutet...
Jetzt hast du zwei erwachsene Kinder, obwohl du erst 46 wirst und wirst wahrscheinlich in der nächsten Zeit Großvater.
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe
dass deine Kinder sich anders verhalten als du.
Ja, genau. Also, so Großvater wäre jetzt, ja, also, wenn sie selber entscheiden, aber ich wäre froh, wenn nicht.
Nicht, also, das hast du nicht mitgeteilt. Gut, ich glaube, eine Figur hat in deinem Leben eine Rolle gespielt, nein, mehrere, aber eine ist, glaube ich, ein bisschen prägend gewesen, die in meinem Leben an einer gewissen Stelle eine gewisse Bedeutung bekommen hat, ist der Harald Schmidt, der grosse deutsche Comedian. Erzähl mal.
Ja, ich habe im Theater Basel geschafft, in der Pressestelle dort, in der Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben dort eine neue Saison gehabt mit verschiedenen Prospekten und Merchandise-Artikeln etc. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir da medial auf uns aufmerksam. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir schreiben dem Harald Schmidt einen Brief und haben dann mit einem schwulstigen Brief, ich glaube etwa 4 Seiten sind das gewesen, über den grünen Klee gelobt. Und,
das hat er geschaurig gegeben, sicher auch gelesen.
Ja, und wirklich wahnsinnig geschwollen haben wir geschrieben. Und wir haben dann aber noch die Idee gehabt, dass wir als PS noch anhängen, das Schreiben ist auf keinen Fall zur Veröffentlichung gedacht.
Ja.
Und was hat er gemacht? Er hat es ausbreitet und hat uns während etwa 5 Minuten verrissen, aber hat schön alle
in seiner Sendung.
In seiner Sendung.
Ja, das ist mir auch passiert. Als ich Chef wurde, bin, was hat er 2 Übungen hintereinander, hat er sich 7 Minuten lang über mich ausgelassen. Also für dich ist das ein riesen Erfolg, für mich ist es sehr peinlich gewesen.
Ja, genau. Also wir haben es natürlich so ein bisschen gehofft, sage ich mal, dass es so wird kommen, dass er das ausbreitet.
Er hat einfach Material gesucht, wo immer es herkommt. Ist der 4 bis 5 Sendungen pro Woche gemacht. Der ist dankbar gewesen, dass er den Fraß angerührt hat.
Ja, wir haben natürlich auch gewusst, er hat so eine Theateraffinität. Ist, glaube ich, ausgebildeter Schauspieler, wenn ich richtig informiert bin.
Macht das auch heute noch. Geht bis zum Traumchef, also lässt nichts aus.
Genau, und das ist natürlich, wo wir dann das gesehen haben, über den Schirm flimmern, hat uns das natürlich wahnsinnig gefreut. Und für mich ist es einfach so eine gute Lektion gewesen,
nämlich
wie man kann Aufmerksamkeit
einfach erreichen. Provozieren auf eine überraschende Art und Weise und dann kommt man Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Ja, kalkulierte Provokation.
Gut, das ist der Anfang, das ist der erste Hammerschlag, den er gemacht hat in diesem Bereich, hat dann weitere gemacht. Machen wir zwischen deinen Musik, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Campari Soda von Taxi.
Und warum?
Weil das ist auch eine wichtige Episode gewesen, ist ein unglaublich wichtiger Song von mir. Wir haben damals bei Jung von Matt, wo ich noch jung geschafft habe, Swiss betreut.
Jung von Matt ist eine Agentur in Zürich, ein Ableger von einer Agentur in Hamburg. Der jüngere Bruder Dominik hat die aufgebaut, sehr erfolgreich aufgebaut in Zürich, während Jean Remy, eine grosse Agentur in Hamburg, hat eine von den vier in Deutschland. Dort hast du angefangen zu arbeiten, oder?
Dort habe ich angefangen zu arbeiten, im Agentur. Geschäft und wir haben dort Swiss betreut gehabt, und es war so ein Klima gewesen, so mit einem allgemeinen Swiss-Mashing und wir haben die Idee gehabt, Campari Soda, 30-jähriger Song dort, in Werbespot zu nehmen und meine Aufgabe war, Dominique Grandjean zu überzeugen, das ist der Autor vom Song, ist ein Psychiater in Zürich.
Sag mal, das habe ich nicht gewusst.
Und ich habe mich dann hier getroffen, gerade nebenan, wo wir jetzt sind, in einer Bar und haben das Konzept vorgestellt und ja, der Song ist nach 30 Jahren dann als Single veröffentlicht worden und wir haben dann nach allen Regeln der Kunst vermarktet und ist Platz 3 geworden in der Hitparade.
Genau, und da bist du plötzlich in der Hitparade gewesen, also besser gesagt in Werbesong, ohne dass hast du etwas müssen dafür zahlen und hast damit das Konzept erlegt, wo du später dann noch viel öfters angewendet hast.
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leise. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Ich seh durchs Fenster zwei Turbinen. Das Flugzeug wankt leicht in der Luft. Durchs Mikrofon sagt der Copilot.
On your left, you can see Malaga through the dust.
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter uns liegt das Nebelmeer. Der Ventilator summt leise. Es ist, als gäb's mich nicht mehr. Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leise. Es ist, als gäb's mich nicht mehr.
Grossartiger Song, Original, jetzt haben wir gehört. Aber ist er dann später gecovert worden von Stefan Eicher? Und Campari hat das nie als Werbesong genommen, oder?
Das weiss ich gar nicht. Ich glaube, es hat mal Anstrengungen gegeben, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt.
Okay, aber grossartig. Also ist das Original gewesen. Aber überhaupt, die Musik hat ja bei dir am Anfang auch grosse Rolle gespielt. Hast du gemerkt, hallo, da kann ich etwas machen. Slow Down, Take It Easy ist eigentlich fast die erste so grosse Kampagne gewesen von eurer neuen Agentur. Ja. Erzähl mal.
Das ist, glaube ich, tatsächlich der Durchbruch gewesen. Das BFU und der Schweizerische Versicherungsverband haben eine Kampagne ausgeschrieben, wo es um angepasste Geschwindigkeit gegangen ist. Das war der offizielle Briefing-Titel, angepasste Geschwindigkeit, wo man hat versucht, so, das angepasste Fahren auf der Straße im Autoverkehr cool zu machen. Und dort haben wir die Idee gehabt, so eine Art Label für Entschleunigung zu machen, auch mit einem Song dazu, «Slow Down, Take It Easy», komponiert von Roman Kammzind, wo wir dann auch in die Hitparade gebracht haben.
Und, ja, Nummer 1 Hit geworden.
Ja, es war ein sensationeller Erfolg. Sie wird heute ab und zu noch angespielt,
ja, ja.
Also bei den Verkehrsmeldungen.
Ja, finde ich wirklich gut. Haben den Schutzengel noch erfunden.
Genau, der Frankie
hat
«Slow Down».
Also, ja. Hat also funktioniert, muss man noch sagen, wir haben eine Agentur dann gegründet, weil jeder junge Werber, der ein bisschen ambitiös ist, träumt davon, mal eine eigene Agentur zu haben. Im ersten Tag, wenn er reinläuft in seinen neuen Arbeitsplatz, denkt er, irgendwann bin ich da an einem anderen Ort der Boss, oder?
Genau so war es. Ich habe meine Partner kennengelernt, bei Jung von Matt, beide, also die mit mir die Agentur gegründet haben, wo wir eines Tages gefunden haben, hey, komm, das machen wir selber.
Ja.
Und mit einer Portion eben jugendlichem Leichtsinn haben wir dann das, uns in das Abenteuer gewagt.
Genau, aber es ist immer ein bisschen heikel, wenn man die eigenen Namen nimmt in einen Firmennamen, weil der O, den gibt es ja gar nicht mehr, oder?
Der Oliver Fenner, ja. Hat sich entschieden vor etwa 4-5 Jahren, dass er sich weiterentwickelt. Er ist heute Art Director, selbstständig, sehr erfolgreich. Der Regula Bührer ist immer noch bei uns in der Agentur, Gründungspartnerin.
Und
später ist der Pablo Körfer dazugekommen, aber der ist, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren dabei.
Gut, also, ich habe ein bisschen gestaunt, als ich eure Webseite angeschaut habe, was dort unter anderem über dich steht. Nichts bereitet dem Publicity-Spezialisten mehr Freude, als eine gewaltige mediale Lawine loszutreten. Lass du da über dich selber schreiben, oder hast du es wahrscheinlich selber geschrieben?
Nein, ich habe es nicht selber geschrieben.
Ja, aber ich nehme an, also, du hast mindestens abgesegnet, oder?
Ich habe es abgesegnet.
Also, gewaltige mediale Lawine, das ist dein grösstes Glücksgefühl.
Ja, es ist halt schon etwas, ich glaube, wenn man den Beruf macht, dann muss man auch den Anspruch haben, dass man etwas bewegt in einer Öffentlichkeit. Und dass man wirklich kann auch Einstellungen verändern, vielleicht sogar Verhalten verändern. Und das ist etwas, wo, wenn das gelingt, ist das tatsächlich ein grosses Glücksgefühl. Und das ist auch das, was mich motiviert, weiterhin den Beruf zu machen.
Aber das ist Ziel. Und jetzt geht es ja noch weiter. Unvergleichlich, wie er sich ob eines solch gelungenen Coups ins Fäustchen lachen kann. Weil er alle verwünscht hat, oder? Und alle darauf angesprungen sind und es funktioniert hat. Ins Fäustchen lachen kann.
Ja, das ist ja so. Also ich kann mich wirklich diebisch über so eine Kuh freuen. Oder ich habe vorher mit Harald Schmidt die Episode versprochen, wenn so etwas gelingt, ist das wirklich etwas, was ich
lässig finde. Ja gut, das ist eine Art Practical Joke. Aber da geht es ja um ernsthafte Sachen, um Geld und Auftrag geben. Das ist ganz etwas anderes. Und du lachst dir dann ins Füßchen, wie die Leute auf dich hingehen sind. Sag ich jetzt mal ein bisschen explizit.
Gut, das ist ein bisschen salopp gesagt. Ja. Aber nein, es ist tatsächlich so, das macht mir Freude, wenn man wirklich so einen Impact kann haben kann, in der Öffentlichkeit und wirklich etwas bewegen. Das ist etwas, was wir suchen.
Also, und dann der Höhepunkt, der heißt einzigartig in einer menschennahen Strategie und obendrein auch noch ausgesprochen nett. Lass du über dich schreiben.
Gut, das habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent gehabt, muss ich wieder mal lesen.
Ja, aber wirklich. Also, ich meine, das ist ja. Also, dass dir das nicht Schamröte ins Gesicht treibt, dich selber so zu beschreiben auf deiner Website, das braucht also schon noch entweder wahnsinnig viel wenig Selbstvertrauen oder übertrieben Selbstvertrauen. Was ist es denn?
Ja, wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte.
Also, nein, in der Mitte wäre es okay.
Aber so Selbstzweifel finde ich schon etwas, was mich antreibt, generell. Und da muss man sich manchmal auch ein bisschen aus der Komfortzone rauswagen.
Ja, aber eben, wenn du das sagst, eben ausgesprochen nicht. Du willst einfach irgendwie allen Leuten irgendwie gefallen und redest ihnen nach dem Maul und so weiter und so fort, um deine Ziele zu erreichen. Weil das ist ja eigentlich das von der Kommunikation. Man tut so, wie wenn man hinter einer Sache steht und auch absolute Meinung vertritt. Aber abgesehen davon ist natürlich das natürlich ganz anders. Nämlich, man hat einfach einen Auftrag und macht Kohle.
Ich glaube, was einen wirklich antreibt, ist, wenn man sich so ein bisschen auch mit einer Aufgabe identifizieren kann.
Ja, im Glücksfall.
Das, ja, ein Glücksfall, aber man muss es auch suchen, finde ich. Und dort sind wir, glaube ich, schon auch antreten mit unserer Agentur, wo wir gesagt haben, ja, es gibt einfach Sachen, wo nach ein paar Grundprinzipien, nach denen wollen wir handeln. Und glücklicherweise ist es uns auch gelungen, solche Auftraggeber anzuziehen, wo man wirklich so ein bisschen die Leidenschaft für einen Auftrag
hat. Also wo ist es denn? Also kann man dich politisch einordnen oder einsortieren? Du bist offenbar auch der Kopf hinter Operation Libero, oder?
Ich bin nicht der Kopf hinter Operation Libero.
Sondern?
Ich würde mal sagen,
Köpfli.
Ich war mal Vorstandsmitglied, bin ich nicht mehr, seit etwa 2 Jahren. Und ich bin so etwas wie ein passives Aktivmitglied.
Gut, aber eben Vorstandsmitglied, dort hast du eine politische Aktion nach Kommunikationskriterien, wie du sie professionell kennst, mitgegründet, die unglaublich funktioniert hat, oder?
Also ich habe Operation Libero nicht mitgegründet. Ich habe von Operation Libero erfahren in der NZZ, wo die frisch gegründet worden ist. Das war nach der Masseneinwanderungsinitiative, wo ich gelesen habe, dass da junge Leute, vor allem Studentinnen und Studenten, die Organisation gründen. Und ich habe gefunden, das ist genau das, was es jetzt braucht.
Dann bist du eingefahren?
Und nein, dann habe ich ganz zufällig Flavia Kleiner kennengelernt, an einem Vortrag.
Sie ist ich Chef, habe. Also sie ist der Kopf gewesen, dazu, genau, der erste Kopf.
Genau, das war noch vor der Durchsetzungsinitiative. Haben wir uns kennengelernt, an einem Vortrag, in Luzern. Und so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und so bin ich dann...
Eben, aber was hast du denn dort genau? Hast du sie einfach beraten und ihr gesagt, wie man das muss machen muss, mit wenig Geld? Wie hast du es gesagt, Lawinen lostreten?
Genau. Oder wir haben uns immer überlegt, wie kann man, das war eine Zeit, gewesen, oder, wo viele SVP-Initiativen zur Abstimmung waren, wie kann man da so ein bisschen Konter geben? Und dort haben wir uns natürlich überlegt, wie kann man das argumentativ so aufbauen, dass es eben zu einer medialen Lawine kommt, wo man am Schluss auch können überzeugen.
Genau, und jetzt hat das ja funktioniert. Bist du dort immer noch aktiv dabei?
Ich bin nicht mehr Vorstandsmitglied. Ja. Ich arbeite immer noch mit Laura Zimmermann zusammen.
Aber hast du noch... Ja.
Bei mir im Team.
Eben, sie ist ja dort. Also faktisch sieht man da eine Mischung von den Sachen, oder? Sie ist im Vorstand, arbeitet bei dir, du bist im Hintergrund, sagst, das ist gut, das ist weniger gut. Also faktisch sind ja immer noch die den Takt angeben.
Nein, wir geben nicht den Takt an. Also ab und zu habe ich wieder eine Sitzung mit Operation Libero, also. Gerade letzte für Ehe für alle. Wie kann man da das framen, wie wir es sagen?
Framen. Also das Wort, das wir vielleicht noch ein bisschen erklären, weil in letzter Zeit ist das aufgekommen. Soll ich mal eine Definition geben von framen?
Ja, das ist, ich glaube, das einfachste Beispiel ist, man kann sagen, das Glas ist halb voll oder es ist halb leer. Es geht um die Interpretation von einem Deutungsrahmen. Mhm. Und so versucht man in einer Kampagne immer so eine Einsicht auf einen Fakt zu geben, wo vielleicht auch eine neue Perspektive eröffnet.
Gut, also, dann habt ihr also kein direktes Mandat. Ja, doch, irgendwie natürlich schon. Ein Mandat noch von Operation Libero, wenn die Laura bei euch arbeitet?
Nein, wir haben kein Mandat. Also die Laura ist Mitarbeiterin bei mir im Team. Ab und zu machen wir etwas für Operation Libero, aber jetzt schon länger nicht mehr.
Gut, also was macht ihr denn nicht? Was habt ihr abgelehnt? Also, hast du da irgendwie knackige Beispiele?
Ja, wir müssen jetzt ein bisschen darüber nachdenken. Gibt es immer mal wieder, wo man sich muss überlegen muss, ja, passt das ins eigene Wertesystem? Aber ich glaube, wir haben als Agentur auch so einen Ruf, wo man einfach so eine gewisse Art von Auftraggeber gar nicht anzieht.
Also mich hat das eben gestaunt, als ich gelesen habe, dass ihr jetzt Werbung macht für Grossverleger, für das neue Mediengesetz, oder? Für die Millionarios, für ihre Yachten, für ihre Villen etc. Und wer steht da dahinter? Der David Scherer und Roth. Wieso haben Sie das Mandat angenommen? Das passt doch eigentlich nicht in das, was man sich bisher von euch gewöhnt war.
Nein, das sehe ich anders. Wir reden jetzt so ein bisschen über die Grosskonzerne in der Medienbranche, aber ich bin überzeugt davon, das Medienpaket ist etwas, das vor allem auch den Kleineren zu gut kommt.
Das grösste Geld kommen die Grossverleger. Das ist also evident. Nein, das ist klar. Das kannst du vielleicht framen, so wie du willst, aber es ist dann einfach falsch.
Ich bin einfach immer ein bisschen misstrauisch, wenn aus einem gewissen Kreis Angriff kommen auf die vierte Gewalt. No Beilage war auch so ein Beispiel, wo du auch involviert warst.
Ja, dort haben die
sehr erfolgreich.
Wer hat euch denn eigentlich den Auftrag gegeben?
Das war Operation Libero. Also die Kampagne haben wir gemacht. Das war die erste, die ich mit der Laura gemacht habe. Und dann haben wir Nein zum Sendeschluss, die Kampagne geführt. Aber das haben wir so aus persönlicher Überzeugung gemacht.
Das haben wir persönlich. Und jetzt bei der Grossverlegerkampagne?
Wie, also
auch aus persönlicher Überzeugung?
Ja, also da bin ich schon überzeugt, dass das die bessere Variante ist.
Es ist, glaub, ist auch ein schöner Auftrag.
Das Medienpaket ist, glaube ich, so eine typisch schweizerische Lösung, oder, die im Parlament ausgehandelt worden ist. Und ich glaube, das ist das bestmögliche Gesetz.
Meinst du, mit dem können wir da durch?
Also, wir treten an, um die Abstimmung zu gewinnen, das ist ganz klar.
Es ist interessant, oder? Ihr habt ja eure Firma übrigens verkauft an Farner. Und ich muss mal das nachlesen, ich habe das irgendwo, wo du dann gesagt hast, damit haben wir viel mehr Freiheit bekommen, wo man die Firma verkauft. Nein, also bitte.
Doch, das ist so, oder? Rod ist so etwas, was wir in der Branche so ein bisschen Boutique-Agentur nennen, oder? 25 Leute. Das tönt für gewisse Leute vielleicht noch viel, ist es aber gar nicht so. Und so einfach das Verhältnis zu den Auftraggebern hat sich so verändert. Als Agentur muss man heute so viel leisten. Digital Marketing, Performance,
Social
Media.
Kann man alles kaufen, outsourcen, kann man alles auch. Aber du hast ja dann gesagt, das war ein strategischer Entscheid, damit wir uns selbst bleiben können. Mhm. Das finde ich einen peinlichen Satz.
Nein, da bin ich wirklich überzeugt.
Weil Farner, die stehen für etwas ganz anderes und die haben jetzt übrigens gerade eine neue Bewegung gegründet, eine wirtschaftsliberale Bewegung, das Gegenstück also zur Operation Libero. Und wenn man weiss, Geschichte von Farner, also vom alten Rudi Farner, mit seinem absolut einprägendsten Satz, wo er gesagt hat, für 100'000 Stutz mache ich einen Herdöpfelsack zum Bundesrat, hat damit die ganze Branche charakterisiert in einer Art und Weise, die nicht sehr appetitlich ist. Und jetzt kannst du besser du aussehen, indem du dort mit denen zusammen auf denen gehörst.
Ja, wir haben uns einfach überlegt, wir machen jetzt den Job schon 20 Jahre. Das bedeutet, wir müssen auch noch mal mindestens 20 Jahre arbeiten. Und ich glaube, den Beruf auszuüben ist nur lässig, wenn man wirklich auch Sachen kann bewegen kann. Und da haben sich die Anforderungen so fundamental gewandelt, wo man sich muss überlegen muss, macht man gewisse Sachen selber oder tut man sich mit jemandem zusammen. Und vor anderen ist da wirklich eine sehr gute Möglichkeit gewesen, weil es ist eine inhabergeführte Agentur.
Wie viel Geld hast du kassiert?
Das sage ich nicht.
Hä? Also heißt einfach,
ja, wir haben auch beteiligt, ich bin Partner bei Farner.
Gut, aber nach so vielen Jahren hast du gesagt, oder wie heisst, take some chips off the table, hast du gesagt, jetzt will ich mal ein bisschen Cash sehen und schauen, was weiter passiert.
Nein, es war wirklich ein Schritt gewesen in die richtige Richtung, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, irgendwo in einer mediokren Agentur noch die zweite Hälfte von meiner Karriere zu machen.
Mediokre Agentur? Du redest über deine eigene?
Nein, aber das ist tatsächlich eine Gefahr, oder? Man muss sich ja immer, als Unternehmer weißt du, du musst dich immer wieder neu erfinden, dass du relevant bleibst. Und das ist jetzt so eine Möglichkeit.
Gut, aber das ist ja nicht ein neues Erfinden, sondern du bist jetzt Teil von etwas anderem und hast die Unabhängigkeit, die du mal gehabt hast, mindestens ein Stück weit abgegeben. Okay, machen wir da einen Schnitt, machen wir Musik und reden dann über Covid. Das ist eure grosse Kampagne, mit der ihr natürlich im Zentrum der Öffentlichkeit steht. Was hören wir als nächstes?
Wir hören «Fall in Love with Me» vom Iggy Pop.
Und warum?
Es ist der Godfather of Punk.
Du bist Punk, mal ein Punk
gewesen? Ja. Wirklich 30 cm hoch in Irokese.
Hast du gehabt?
Ja.
Genau, und jetzt rauchst du grosse Zigarren?
Ja, jetzt rauche ich Zigarren.
Okay. Wollen wir schauen, was da der Iggy Pop dazu sagt. Bei mir ist der David Scherer, ich muss jetzt noch ein bisschen da mal irgendetwas aufgreifen. Eben, du bist eigentlich so ein Art, was soll ich sagen, der Mentor von Operation Libero. Jetzt bei Fahren machen sie Gegenbewegung. Eben, die nennen das wirtschaftsliberale Bewegung, also in deiner Agentur. Kein Problem für dich?
Nein, das ist kein Problem für mich, weil Fahrner ist eine sehr grosse Agentur, muss man sagen. Das sind etwa 180 Leute, die dort arbeiten. Also es ist ein richtig, richtig grosses Unternehmen. Und dort ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eine Agentur auch nicht als Partei versteht, sondern da gibt es unterschiedliche Anschauungen, unterschiedliche Ansichten zu gewissen Themen. Und das ist auch richtig so.
Aber und dann profitieren und kassieren auf beiden Seiten, oder?
Ja, also gut, das finde ich jetzt ein bisschen spitz formuliert.
Ja, es gehört ja vorne. Ihr gehört ja vorne, oder?
Wir gehören vorne.
Ja.
Aber dennoch, glaube ich, gibt es immer wieder Diskussionen, die man miteinander führt.
Aber dich hat man nicht irgendwie vorinformiert, dass die überhaupt so etwas wollen gründen. Also eben so eine Anti-Operation Libero. Haben sie sich da nicht irgendwie konsultiert?
Nein, da haben sie mich nicht konsultiert, aber ich weiß nicht, ob es wirklich eine Anti-Operation Libero ist.
Ja, so wie es formuliert ist, absolut. Die haben einfach das Gefühl gehabt, die haben so etwas Gutes gemacht von links, machen wir das Gleiche von rechts.
Wir sind nachgelesen. Ich weiss, wie gesagt, ich weiss nicht, um was es geht, und ich muss das nachlesen.
Gut, also reden wir über Covid-Kampagne. Wie haben die bekommen?
Das BAG hat im Februar 2020, letztes Jahr, sich vorbereitet auf eine mögliche Pandemie dort. Das Coronavirus war noch weit weg, irgendwo in Wuhan.
Im Februar war es schon ein bisschen näher.
Ja, es war ein bisschen näher. Schon
mindestens in Kalifornien.
Das BAG hat dort ein Beschleunigungsverfahren gemacht, hat 4 Agenturen eingeladen, zu einem sogenannten Pitch, also Konkurrenzpräsentation.
So wie es üblich ist.
Genau, das ist üblich, dass etwa 4 Agenturen gegeneinander antreten.
Wie lange haben Sie Zeit, um das vorzubereiten?
Also eine Woche.
Viel weniger als sonst?
Viel weniger wie sonst. Sonst normal ist etwa einen Monat, wo man sich etwas überlegen kann. Und das war wirklich eine Situation, die wir uns nicht haben vorstellen können, was da auf uns zukommt. Wir haben das bekommen, das Mandat. Und so die Piktogramme, die man dann überall gesehen hat, da hat das BAG schon gute Erfahrungen gehabt, aus 2009 mit Piktogrammen. Das haben sie uns noch mit auf den Weg gegeben, dass man den Weg prüfen soll. Und ja, 2 Tage nach der Präsentation haben wir schon Flyer verteilt entlang von der Südgrenze. Also es ist eine Kampagne in Echtzeit.
Gut, also, aber wenn du jetzt zurückschaust, hast du das Gefühl, wir haben es gut gemacht. Weil, ich meine, das Resultat ist ja eigentlich beschämend. Die Schweiz hat die tiefste Impfquote von Europa oder Mitteleuropa. Also damit müsste man sagen, die Kampagne hat nicht so funktioniert, wie sie müsse.
Ja, das ist ein schwieriges Thema mit der Impfung. Es ist unglaublich schwierig, weil die Schweiz hat ja dort auch eine ganz eigene Strategie. Man sagt auch so Eigenverantwortung, Solidarität.
Ja, findest du das zwei, gut? Ja, aber das hätten die doch müssen sagen. Es ist nicht Eigenverantwortung bei der Impfung, sondern Solidarität. Wieso haben die das denen nicht austrieben?
Es ist, man bewegt sich mit dem Thema Impfen in einem ganz engen Rahmen, wo ich glaube, das muss man schon ernst nehmen, dass es Leute gibt, die Unsicherheiten haben.
Aber genau die muss man ja überzeugen.
Genau,
die ganzen, die Radikalen, die Verschwörungstheoretiker, die erreichen das eh nicht.
Die können
aber die Unsicheren, das ist ja eine grössere Gruppe. Und die haben offenbar nicht erreicht, vor allem auch nicht die Ausländergruppe.
Ja, das ist, also es gibt tatsächlich Zielgruppen, die unglaublich schwierig zu erreichen sind, oder, wo wir jeden Tag eine Diskussion darüber führen.
Aber wie, machen wir das? Irgendwie spät, dass da eben Leute zum Beispiel aus Kosovo, Mazedonien und anderen Ländern mehr Hemmungen haben, das zu machen als andere. Was haben denn denen angeboten?
Ja, wir haben versucht, über die sozialen Medien die Leute zu erreichen, aber das ist eben auch so ein Beispiel, wo man wirklich zu denken gegeben hat, wo man, heute versucht man ja mit Influencern zusammen zu arbeiten, also in den sozialen Medien.
Aber Influencer, haben die eine Glaubwürdigkeit? Influencer sind Leute, die ihren Namen, ihr Gesicht angeben für Geld, für irgendetwas, das gar kommt. Was für eine Glaubwürdigkeit sollen die jetzt in diesem Bereich haben?
Ich glaube, über die sozialen Medien und mit Influencern erreicht man tatsächlich Leute, die man über die üblichen Kanäle sonst nicht erreicht. Und dort, glaube ich, sollte man auch die Wege beschreiten und ausprobieren, ob das möglich ist. Aber die Wahrheit ist, 90% der Influencer sagen ab. Weil sie sagen...
Sie haben Angst.
Sie haben Angst vor dieser Diskussion in den sozialen Medien, dass sie drankommen. Und das ist eine komplett neue Situation.
Eben auch. Und Promis, wie man hat können lesen, haben auch abgesagt. Übrigens auch ich, der mich hier eingebracht hat mit unserem Impf-Checkbot, wo Leute gesucht haben in diesem Bereich, haben auch die Absagen bekommen. Aber ihr habt ja viel Geld zur Verfügung, um das Ganze zu machen. Neben dem Ganzen. Und ihr habt ja versucht, am Anfang habt ihr, glaube ich, mal einen Slogan gehabt, sei kein Arsch, oder?
Der ist nie an die Öffentlichkeit gekommen.
Ja, mal jetzt, mindestens jetzt.
Ja gut, mindestens jetzt, nein. Der hat den Kaiser, mach es einfach. Sei kein Arsch haben wir vorgeschlagen, das war letzten Herbst gewesen. Aber das ist nie zur Realisation gekommen.
Aber wäre lieber gewesen, sei kein Arsch, als mach's einfach. Weil mach's einfach, das ist brav, bitter. Es ist ein bisschen so ältere Sprache, oder? Von, mit dem Zeigefinger, mach's jetzt einfach einmal, endlich.
Ja, das war die Situation, in der man sich letzten September vorbereitet hat, oder? Mit steigenden Fallzahlen, wo man einfach gesagt hat, jetzt müssen wir die Dringlichkeit der Kampagnen erhöhen. Und das ist wirklich die grosse Herausforderung. Ich glaube, die Kampagne ist nur erfolgreich, wenn man ab und zu einmal die Tonalität ändert, also dort ein bisschen variiert, weil, seien wir ehrlich, die ganzen Piktogramme, das ist so eine, das ist eine langsame Kakophonie, also so eine Tourpräsenz, wo man natürlich immer wieder muss dafür sorgen muss, dass man überhaupt noch wahrgenommen wird.
Wie oft bist denn du ausbremst worden mit deinen Ideen von den Leuten vom BAG, die da haben können entscheiden?
Ja, ich glaube, ich bin nie ausbremst worden, weil es ist eine komplett andere Zusammenarbeit, wie man sonst hat mit einem Kunden. Also wir verstehen uns so, wir sagen, wir sind ein Kampagnenteam. Also das ist nicht der Modus, wo wir als Agentur ein Briefing empfangen, dann überlegen wir uns etwas, sondern das sind dauernde Gespräche. Jeden Tag reden wir mit dem Kampagnenteam vom BAG, wie man jetzt etwas macht. Und so versuchen wir eben mehr oder weniger in Echtzeit auch den richtigen Ton und die richtige Botschaft zu finden.
Aber man hat das Gefühl, die haben Angst. Du kannst jetzt natürlich nicht sehr kritisch über die reden, weil das sind deine Auftraggeber. Aber im Herbst 2020 sind sie dann gekommen mit dem Slogan «Treffen Sie so wenig Leute wie möglich». Das ist ein bisschen schwächlich, oder? Und auch nicht so originell formuliert und vom Text her ähnlich lieber hölzig.
Ja, wir versuchen dort natürlich auch immer so korrekt zu bleiben und ja, die bestmögliche Information am Schluss zu vermitteln.
Das ist klar, aber es muss ja auch ein bisschen fegen, oder? Und das tut es nicht. Und jetzt die neueste Kampagne, nicht verpassen, impfen lassen. Reimt sich zwar, aber das ist also auch in Wind gerät, oder? Nicht verpassen, impfen lassen. Was soll das aussagen?
Ja. Das sagt aus, dass jetzt einfach ein guter Moment ist, um sich zu impfen, wo wir versuchen, gerade jüngere Leute davon zu überzeugen, sie darauf aufmerksam machen, hey, die Tests kosten jetzt ab 1. Oktober, jetzt ist der günstige Moment, um sich impfen zu lassen.
Mhm. Aber bist du happy mit dem?
Ich bin happy mit dem.
Ja.
Aber es ist... Eben, ich sage, es ist eine Kampagne in Echtzeit. Wir können nicht antizipieren, was in 5 Wochen ist. Also wir probieren immer... im Moment so die richtige Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ja, was heute gilt, ist morgen je nachdem wieder anders und dann müssen wir wieder den Modus wechseln.
Gut, aber ihr müsstet ja ein bisschen vorausdenken, trotz allem. Und da habt ihr etwas verpasst, etwas Grosses, finde ich. In Amerika gibt es eine Figur, der Anthony Fauci, der steht für das an. Der hat die Glaubwürdigkeit. Er ist seit 30 Jahren Chef dieser Behörde. Er geht an, ist gut im Fernsehen. Und wir haben da wechselnde Gesichter. Und wieso haben die da nichts angebracht? Einfach weil der Alain Berset das Gefühl hat, ich muss der Star sein.
Mm, gut, wir machen Kampagne. Also das, was man visuell sieht, in Form von Plakaten, Online-Banners, Radiospots etc.
Aber dort in die Kampagne könnte natürlich so einen Kopf, so ein Aushängeschild, so eine glaubwürdige Figur einbinden. Aber die gibt es nicht. Der Daniel Koch, der am Anfang Mr. Corona war, sich dann ein bisschen von Anfang an unmöglich gemacht hat, indem er gesagt hat, Maske nützt nichts, ist dann auch gegangen und hat sich auch sonst irgendwie als Selbstdarsteller profiliert und dann ist nichts mehr gekommen.
Also es gibt ja immer noch Leute im BAG, die da
im Rahmen von den Figuren, die dann kommen. Aber es ist nicht irgendwie eine Bezugsperson, wo man sagt, dieser Person glaube ich. Also es gibt zum Beispiel jetzt den Huldrych Günther, der ist schon Das ist USZ-Chefarzt. Der war, glaube ich, schon in 70 von meiner Tag-Radiosendungen. So glaubwürdig war er vor kurzer Zeit auch in der Arena. Das wäre doch jemand gewesen, wo man könnte den Leuten sagen, dem könnt ihr glauben. Ihr bräuchtet doch solche Leute, nicht nur irgendwelche gekaufte Influencer.
Ja, aber ich finde jetzt, also Patrick Matthys und Virginie Masre sind ja Figuren, die eine hohe Fachkompetenz haben.
Aber sie sind nicht sexy und sie haben nicht die Ausstrahlung.
Ja, das sagst du.
Ja, das sage ich.
Ich sehe das anders.
Du siehst es anders.
Ja. Also, und wir messen ja das auch regelmässig. Oder wir schauen mit Sotomo, mit Michael Herrmann auch, oder wirkt die Kampagne und was man dort immer wieder sieht. Das Vertrauen in die Institutionen ist eigentlich relativ intakt in der Schweiz.
Ja, nur die Impfquote ist tief.
Ja, das ist eben die grosse Herausforderung, weil wir einfach den Weg gewählt haben, wo wir gesagt haben, die Leute müssen gut informiert sein.
Eben, aber gut informiert vor allem werden sie zum Beispiel über ihren Hausarzt oder Leute, die sie können vertrauen können. Und nicht irgendwelche Beamte, die irgendwie eine Funktion ausüben, die von Amtes wegen versuchen zu kommunizieren und eigentlich für das gar nicht so geeignet sind. David.
Ja, eben, es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Und gerade was,
das heißt, schwieriges
Kampagne,
Thema.
Gerade was die Kampagnenseite angeht, ist es auch so. Oder? Wir bewegen uns auch in einem rechtlichen Rahmen, Arzneimittelgesetz. Die Impfung ist verschreibungspflichtig. Und das setzt natürlich auch ein paar Leitplanken, an denen wir uns müssen logischerweise orientieren. Mhm. Und darum hat vielleicht die Kampagne weniger jetzt wie in Frankreich, zum Beispiel, wo in einem Fernsehspot zeigt, Spritze gleich Stadion auf, Spritze gleich Disco auf. Das ist etwas, was wir in der Schweiz gar nicht so machen könnten.
Du hast mal als Grundkonzept gesagt, eine Kampagne hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Bei Covid ist es anders.
Ja, bei Covid ist es anders. Also die Aufgabe, die wir hier zu bewältigen haben, hebelt eigentlich alles aus, was wir bis jetzt gewusst haben. Das
gut,
ist etwas anderes.
Aber das lastet dich nicht aus, weil du hast noch so viele Sachen, die du nebenbei machst. Unter anderem willst du noch das Schauspielhaus für 113 Millionen total umbauen lassen. Reden wir über das. Tun wir zwischen deiner Musik machen, ersten Titel.
Ja, der ist von Serge Gainsbourg und der heisst Comic Strip.
Und warum?
Ja, ich habe eine Affinität zu Frankreich. Bisher frankophil.
Als Basler.
Als Basler, mit einer welschen Mutter.
Aha, klar.
Und ich finde das einfach, es ist so ein Nonsenslied, onomatopoetisch, das ich sehr lustig finde. Und Serge Gainsbourg finde ich einen unheimlich kompletten Künstler.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Whip, des, clip, crack,
des,
bang,
des,
bang,
et des.
Zip, shabam.
Swing et les supercutes, ça fait,
yeah.
Ça fait,
splash.
Et ça fait,
stop.
Ou bien,
oh.
Ou
oh.
Parfois même,
shabam, pow, blow, whee!
Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
oui.
Des,
clip, crack,
des,
bang,
des,
blow.
Et des,
zip, shabam.
Building, ça fait
oui.
Quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt.
Et ça fait
boing, shabam.
Bei mir ist der David Scherer, ein Basler in Zürich, und der will Zürcher retten, besser gesagt, will ihnen ein gutes Theater vermitteln. Hat er mal früher mal geschafft, im Basler Theater, hat dort Öffentlichkeitsarbeit gemacht und hat sich auch geküsst. Und du sagst, du wolltest so gerne in der Öffentlichkeit stehen. Doch, du bist angestanden, hast eine grosse Geschichte vor einiger Zeit im Tagesanzeiger, zwei Seiten, als Gegner oder Opponent vom Matthias Ackeret, während die anderen Prominenten, die da sich offenbar an dem Komitee auch angeschlossen haben auf deiner Seite, wie Victor Giacobbo und Roger Döweck, weggedruckt haben. Du bist angestanden. Warum?
Ich bin angestanden. Ich bin wirklich also Erstunterzeichner von diesem Aufruf aus Überzeugung, weil ich glaube, Zürich braucht wirklich ein gutes Theater. Und Zürich hat ein gutes Theater, aber wir müssen dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Und wo der Matthias Ackeret, den ich persönlich sehr gut kenne, im persönlich.com in seinem Blog so die Erneuerungspläne vom Schauspielhaus verworfen hat, habe ich einfach gefunden, das darf nicht unwidersprochen bleiben. Und so
ja, aber das ist, was heisst unwidersprochen? Ich meine, die Stadtregierung ist dahinter, die grossen Parteien bis jetzt. Und deine Argumente sind meiner Meinung nach ein bisschen fragwürdig. Das heisst, man müsste das Schauspielhaus umbauen, sonst wie Zürich zur Provinz. Was ist jetzt das für eine Aussage?
Der Pfau genügt den Ansprüchen nicht mehr. Wenn man sagt, man will ein Theater, aber die Diskussion kann man ja auch führen. Will man das überhaupt? Will man sich zufrieden geben mit dem Status quo? Oder will man sicherstellen, dass die Tradition fortgeschrieben wird vom VW? Dann muss man den erneuern.
Aber mit Provinz. Ich meine, alles ist Provinz. Also, als ich in Berlin war, eigentlich die wichtigste, grösste deutschsprachige Stadt, hat man auch das Gefühl gehabt, gegenüber Hollywood sind wir auch Provinz. Und Basel fühlt sich gegenüber Zürich auch als Provinz. Mit dem Spruch kommt man doch einfach nicht weiter.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich glaube, wir neigen manchmal ein bisschen dazu, zur Selbstverzwergung in der Schweiz. Und wir haben hier wirklich eine Bühne, wo wir stolz drauf sein dürfen, wo wirklich ein internationales Renommee hat. Da sind sich viele Leute nicht bewusst. Und ich finde so Diskussionen auch immer eine Chance, um über den Zustand des Theaters und über die Rolle des Theaters an sich zu reden. Und das finde ich ganz spannend.
Nein, aber nicht in dieser Form, in der man einfach da alles rausreißt, 113 Millionen reinbuttert und eben einen Teil von der optischen Tradition eben zerstört. Du sagst ja unter anderem, die alte Guckkastenlogik mit einer Kulisse in den Stühlen vorne muss neu gedacht werden. Also mit einer Kulisse hinten Stühle muss neu gedacht werden, sonst hat sie keine Zukunft.
Ja.
Ja, wie soll denn das Theater anders sein?
Ja, heute sind es multimediale Ereignisse.
Das kann man jetzt schon machen im Schauspiel, es gibt so viele Videos.
Wenn man den Balkon abdeckt, Platz sperrt im Zuschauerraum, es genügt einfach von der Infrastruktur.
Ja, das sagen ja alle, man kann
genau, das unbestritten.
Ich finde auch, Beinfreiheit kann man grösser machen, bequemere Stühle. So wie im Kino, bei dem modernen Kino, ist der Komfort auch besser als bei den alten. Alles geschenkt. Aber muss man den ganzen Umbau machen und die ganze optische Tradition wegputzen? Und da kommt uns ausgerechnet ein Basler. Stell dir vor, in Zürich würde das in Basel
sagen. Das stimmt.
Teert und gefedert, oder?
Ja, das stimmt. Also der Guckkasten bleibt im Übrigen auch bestehen.
Eben.
Der ist eigentlich unbestritten.
Eben, dann
aber
sag doch,
man muss es
du
mit
hast
dem
die alte Guckkastenlogik.
Ja, mit der Kulisse hinten und vorne ein paar Stühle.
Das kannst
und
du
dann
nicht
wird, wird gespielt. Doch, das kann man ändern.
Ja,
das kann man ändern. Aber ich glaube, Fakt ist, das Theater hat keinen Platz zum Bühnenbilder lagern. Umbauten gehen viel zu lang.
Ja, das kann man alles machen. Aber gut, aber wieso hast du dich da jetzt angestellt, einen anderen Zürcher Prominenten, Influencer, haben sich da weggeduckt?
Keine Ahnung, weiss ich nicht. Ich bin einfach mit diesem Blogbeitrag und auf persönlich.com, das ist das Branchenportal, dort habe ich mich geäussert und zu deren Aufmerksamkeit gekommen. Und eben das im Tagesanzeiger, wo du sagst, ich argumentiere als Fan. Oder? Also ich bin kein Experte, ich bin da auch nicht irgendwie mit einem Mandat verbandelt, sondern das ist wirklich so, als Privatperson, als Theaterliebhaber habe ich mich jetzt da geäussert.
Also laut Umfragen hat Matthias Ackeret seine These mehr Zuspruch als deine. Also passiert jetzt nach Covid, wo da deine Ziele nicht erreicht. Das ist gerade eine zweite grössere kommunikative Niederlage. Eine dritte eventuell noch ist die Affäre Tuschmani. Das ist ein Personalvermittler, der im Beobachter beschuldigt wurde, unsaubere Methoden zu verwenden. Da hast du dich eingesetzt und hast dich fast schon als Journalist irgendwie präsentiert mit ganzseitigen Anzeigen. Du hast gesagt, der wird beschuldigt, weil er ein Ausländer ist. Also hast du voll auf die Klaviatur gespielt.
Ja, das ist ein ganz besonderer Fall. Der Bernard Tuschmani ist ein Schweizer aus dem Kosovo ursprünglich, der im Versicherungsgeschäft tätig ist und eigentlich beschuldigt worden ist, illegale Methoden anzuwenden. Und ich habe mit seiner Anwältin telefoniert, nachdem sie beim Friedensrichter sind, und sie hat gesagt, das glaubst du nicht, was da abgelaufen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was er gar nicht so persönlich erfährt, sondern eigentlich nur mir, also ich zumindest, oder mit eidgenössischem Hintergrund, vielleicht eben die Erfahrung macht, wie man etwas nie macht.
Ja, aber dann kann man doch vor Gericht gehen.
Das macht er auch.
Ja gut, aber das, was du machst, das heisst, sagen das ein Vorurteil, eben Ausländervorurteil. Und gegen Vorurteile kann man ja nicht antreten. Da gibt es ja gar kein Argument.
Ja, man kann Diskussion führen.
Sachliche Argumente führen. Auf einer sachlichen Ebene. Ich habe mich auch immer, wenn ich angegriffen wurde, habe ich nie gesagt, oh, weil ich in Zürich bin, tun sie mich angreifen. Weil gegen das hätte ich kein Argument, gegen Vorurteile. Aber ich muss auf der sachlichen Ebene bleiben.
Ja, der Artikel, wo man in Frage stellen, der sagt illegal, er sagt Kosovo, er sagt Callcenter, er sagt, macht er auch. Macht
aber,
er auch.
Aber wieso hat er es nicht gemacht? Er hat ja 9 Monate lang, glaube ich, nicht gemacht.
Er hat nach diesen Vorwürfen eine Untersuchung eingeleitet in seiner Firma.
Eben, mal
angeschaut, ist da überhaupt etwas dran? Hat nichts gefunden, das braucht Zeit, um so etwas zu machen. Und dann hat er sich entschieden, sich zu wehren. Und er nimmt einfach das gleiche Recht in Anspruch, nämlich zu einer Öffentlichkeit herstellen, um seinen Standpunkt zu vermitteln.
Aber du hast ja schon unser Klient, der wurde Opfer einer Intrige. Das ist ein bisschen seltsam. Da übernimmst du klar Partei. Dein Kunde, oder? Und sagst, er hat Recht und die anderen haben Unrecht. Und übernimmst da schon noch eine spezielle Rolle, wo man sonst in der Kommunikation doch eher ein bisschen zurückhaltender ist.
Ja, das stimmt. Ich übernehme da eine Rolle, weil ich habe keinen Grund zum annehmen, dass er nicht Recht hat. Er ist rein juristisch nicht in einer Situation, wo er seine Unschuld beweisen muss, sondern
die andere Seite muss
seine Schuld, was er auch macht. Ja. Aber ihm war es ein grosses Anliegen, sich dort zu wehren, die Öffentlichkeit herzustellen. Und das ist natürlich jemand, der bis jetzt noch nie Kontakt gehabt hat mit Medien. Also es ist eine ziemlich besondere Situation, wo ich einfach gefunden habe, doch
ich finde es richtig, dass man sein
Argument bestmöglich
darstellt. Ja gut, aber der Beobachter ist ja Publikation, die eine hohe Reputation
absolut hat,
oder?
Absolut.
Und dass die einfach etwas erfindet oder anschluddert, das ist nicht etwas, was man vermutet. Also darum, wenn man mit diesen Vorwürfen kommt, muss man wirklich handfeste Beweise gehen. Und der Weg ist einfach in erster Linie, man kann eine Gegendarstellung verlangen, hat er offenbar nicht gemacht, oder man geht dann vor Gericht oder beides gleichzeitig, aber nicht ganzzeitig ins Rat.
Ja,
von einer Agentur.
Also Gegendarstellung, glaube ich, nützt einfach nichts, wenn man hinten beim Kreuzworträtsel irgendwie noch beschrieben wird, wo dann die Redaktion sagt, wir halten an unserer Darstellung fest. Ihm ist es ein Anliegen gewesen, dass er seine Position prominent einbringen kann, und das hat er gemacht.
Und? Ist er jetzt happy mit dem?
Er ist happy mit dem.
Ja,
er ist
erleichtert. Wo steht es denn jetzt?
Jetzt nimmt es der juristische Lauf, die Klage wird zumindest vorbereitet. Und
wird vorbereitet, nachdem das jetzt fast ein Jahr her ist, seit der Artikel erschienen ist. Das ist schon ein bisschen speziell, oder? Wenn ich so etwas hätte, würde ich also gerade zu meinem Anwalt rennen und würde sagen, wir müssen sofort eingreifen, nicht ein Jahr warten.
Ja, also eben.
Weil wenn es um Rufschädigung geht, kann man doch nicht ein Jahr warten.
Ja, David. Also ich glaube, die Juristen, also sein juristisches Team macht das sicher gut und tun das natürlich auch minutiös vorbereiten. Und ja, das nimmt seinen Lauf, wie es muss. Ich bin kein Jurist, ich kann es nicht beurteilen.
Jawohl, also du setzt dich doch hier und da in die Nessel, haben wir gehört. Das spricht eigentlich für dich, muss ich sagen. Und bist wirklich ein bisschen Hansdampf in allen Gassen, aber wunderbar. Also David, letzter Titel noch.
Ja, The Clash, Rock the Casbah.
Nochmal ein bisschen punky.
Ja, eigentlich hat die Sex Pistols genommen,
ja,
wenn ich auswählen könnte. Aber ich will nicht, dass irgendjemand wegen dem umschaltet.
Aha, darum danke ich für die Rücksicht. Jawohl, beim Radio für Erwachsene.
Wie Stones gegen Beatles, aber auch gut.
Das ist der Doppelpunkt. Mein heutiger Gast ist David Scherrer. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Cruising down the hill, the poison was a stand.
beste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Werbung auf Radio 1 macht erfolgreich.
Mein Name ist Sandra Nieracher.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.